Schönen guten Abend im Kepler-Salon, einem politisch neutralen Ort der Wissensvermittlung, wie ich das eigentlich ganz gern ein bisschen sperrig formuliere. Wer von Ihnen war denn schon einmal im Kepler-Salon und wer ist neu da? Ich bin so wissbegierig. Haben Sie ausgeteilt oder? Spannend. Also wer ist zum ersten Mal da? Sehr schön. Und viele Stammgäste. Auch sehr schön. Ja, der Kepler-Salon wird unterstützt von Stadt und Land und von den Freunden des Kepler-Salons und ist seit dem Kulturhauptstadtjahr sozusagen fester Bestandteil der Linzer Kulturszene, aber nicht an irgendeiner fixen Institution drangehängt. Mein Name ist Barbara Infanger, ich bin die heutige Gastgeberin des Abends und seit kurzem bin ich Präsidentin der Freunde des Kepler-Salons, Nachfolgerin von der Elfi Schunz, die das sehr lange Zeit und mit viel Elan gemacht hat. Und wir schauen, dass wir als Gemeinschaft den Kepler-Salon am Leben erhalten. Da kann man Mitglied werden und einen kleinen Unkostenbeitrag zahlen. Nach oben gibt's keine Begrenzung und wir schauen, dass in dieser Form auch der Salon in Zukunft bei freiem Eintritt stattfinden kann. Wer da mithelfen möchte, indem er mitarbeitet oder einfach zu viel Geld hat, der kann gern nachher zu mir kommen und wir können gern plaudern. Warum setze ich mich in meiner Freizeit auch für den Kepler-Salon ein? Eben weil er als freien Eintritt stattfindet, weil er Vorträge macht, indem er sozusagen einen kurzen Impuls liefert, aber dann vor allen Dingen auch den Menschen die Möglichkeit gibt, über das, was sie gehört haben, zu reden. Das heißt, für alle, die neu sind, es gibt im Anschluss die Möglichkeit, sich das Mikrofon zu schnappen und die Fragen zu stellen, die so auf den Lippen brennen. Das Einzige, was wir bitten, immer ins Mikrofon reden, weil es wird alles aufgezeichnet, was den Vorteil hat, wenn man keine Zeit hat, um ein tolles Thema zu sehen oder zu erleben, dann kann man es nachhören. Das mache ich zum Beispiel total gern bei der Gartenarbeit. Ja, kann ich nur empfehlen. Beruhigt oder beim Kochen und irgendwie versäumt man dann auch nichts. Ja, heute Abend sitzt an meiner Seite ein Linzer und zwar der Christian Tod. Er ist Regisseur und warum er hier sitzt, das haben wir der Christine Dollhofer zu verdanken und dem Team von Crossing Europe. Die stehen kurz vor Start. Wo ist sie denn? Jetzt habe ich sie
aus da.
Crossing Europe ist ein Filmfestival, wo hinten das Programm aufliegt. Es startet morgen und findet dann bis Sonntag statt und hat sich spezialisiert auf junges, eigenwilliges, europäisches Autorinnenkino, das es vor dem Vorrang holt. Und es schaut, dass es neue Erzählformen, künstlerische Gestaltung oder aktuelle gesellschaftspolitische Themen zeigt. In einer ziemlichen Vielfalt, wie ich finde. Es sind nämlich 160 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 45 Ländern zu sehen. Davon sind 109 Premieren dabei. Und im Zuge dessen werden auch nur 7 Preise vergeben. Während der Festivalzeit sind 700 Autoren, Produzenten und Schauspieler, ebenso wie der Christian Tod. Und weil Crossing Europe Team auch wichtig ist, dass man drüber reden kann, kann man mit diesen Künstlern vor der Vorstellung oft reden oder nachher oder zwischendurch bei speziellen sozusagen Vermittlungsprogrammen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie hin, lassen Sie sich überraschen und Sie werden sehen, dass es sich auszahlt. Damit wir sie ja wirklich überzeugen, haben wir heute ein konkretes Beispiel schon mitgenommen, wo wir ein bisschen einschnuppern können und wo es eben um das bedingungslose Grundeinkommen geht. Ja? Und deswegen würde ich vielleicht einfach vorschlagen, dass ich da jetzt gar nicht mehr lang rede, sondern dass wir uns einen kleinen Trailer anschauen, den du mitgenommen hast.
Genau.
Und danach würde ich dich einladen, deinen sozusagen Input zu bringen, zu sagen, wie du auf das Thema gekommen bist, wie deine Geschichte ist und dann können wir schon drüber plaudern. So.
Puh. if you work hard and play by the rules, you're supposed to get ahead.
You have two kinds of people, the rich people and everybody else working for the rich people.
Our middle class is falling apart.
We saw an explosion of inequality.
There is no such thing as a free lunch.
My plan is real simple. Everybody gets a basic guaranteed income. This land,
it's your land. Wenn das Grundeinkommen eingeführt werden würde, weil es die Gesellschaft denken kann, dann verändert sich die ganze Welt.
A type of freedom that most human beings have never experienced before.
Auf alle Fälle ist das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Machtumverteilung. In diesem Sinn ist es auch eine Weiterentwicklung der Demokratie auf das nächste Level.
It probably carries with it a rather radical redefinition of work, and with automation and cybernation with us now, we will probably have to do that in our society anyway.
The replacement of human beings by computers and robots is going to go on a huge scale.
When do you think will be the time when we don't need taxi drivers anymore?
I think it's the future.
The idea of a basic guaranteed income has the potential to make a comeback.
Everybody, if they want to remain part of the middle class, are going to need some supplemental income.
Ja, natürlich ist es finanzierbar.
We all could go on perpetual vacation.
This land was made for you and me.
Ja, ich glaube, das war jetzt groß. Ich hoffe, das war jetzt groß genug für alle mitzulesen. Das ist eben der Trailer von meinem neuen Film Free Lunch Society. Komm, Grundeinkommen ist der Untertitel. Und es ist ein Film über bedingungsloses Grundeinkommen. Zuerst möchte ich mal mir bedanken bei dir für die Einladung hier im Kepler Salon. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe es dir ja vorher schon gesagt. Das letzte Mal, wo ich hier war, war hier noch ein Gothic-Lokal, eine Gothic-Bar. Mit schwarz geschminkten Menschen und Rittern mit Schwertern. Und auch vielen Dank an die Christine für dieses wunderbare Festival für Crossing Europe. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal mit einem meiner Filme hier bei Crossing Europe. 2007 das erste Mal gleich eine lobende Erwähnung damals bekommen für Fetzi, der letzte Cowboy von Österreich. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern an den Film über den Herrn Ratzenberg, über den Fetzi. Und dann 2010 hatte ich hier einen Eröffnungsfilm mit Es muss was geben. Und eigentlich seit Es muss was geben, oder kurz nach Es muss was geben, habe ich begonnen, an diesem Film zu arbeiten. Das heißt, ich habe die erste Einreichung 2011 gemacht beim Bundeskanzleramt, Unterrichtsministerium. Und jetzt ist er endlich fertig. Die Weltpremiere war in Kopenhagen vor circa einem Monat. Die Österreich-Premiere bei der Diagonale und am Donnerstag ist die Linz-Premiere hier bei Crossing Europe. Auf die freue ich mich sehr besonders. Es ist immer für mich sehr schön, hierher zu kommen, nach Linz zu Crossing Europe. Nicht nur, weil ich aus Linz bin, sondern weil das Festival einfach ein unglaublich tolles Festival ist mit tollen Partys und einer tollen Nightline ist. Das gibt's international nicht so oft. Die meisten können nicht feiern international.
Wirklich?
Ja, bei Filmfestivals ist ganz schlimm, außer Berlin, aber in Kopenhagen nichts. Ja. Und ja,
weil du gesagt hast, du hast nach deinem letzten Film begonnen, sozusagen, über diesen Film vorzubereiten. Stimmt das? Weil ich habe ja eigentlich das so verstanden, als hättest du sozusagen schon bei deinem Studium vorher irgendwie Infektion gehabt.
Nein, ich beschäftige mich mit dem Grundeinkommen schon seit über 15 Jahren. Also ich hab Volkswirtschaft studiert hier an der Kepler Universität und war dann auf der Suche nach einem Diplomarbeitsthema und aus irgendeinem Grund, also ich werde oft gefragt, warum bin ich auf das bedingungslose Grundeinkommen gekommen bei der Diplomarbeitsthemensuche? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es war auf einmal da und es war für mich klar, ich mache die Diplomarbeit zu diesem Thema, habe dann auch an der WU Dissertation begonnen, leider nur begonnen, weil dann der Film parallel dazu entstand, auch über das bedingungslose Grundeinkommen zu schreiben. Und ich kann es mir nur so erklären, ich bin ein großer Star Trek-Fan. Also der Film, das sieht man hier leider im Trailer nicht, weil wir aus rechtlichen Gründen Star Trek oder Raumschiff Enterprise, für alle, die Star Trek den Begriff nicht kennen, nicht verwenden dürfen. Im Film kommt es vor, Es gibt eine, also man muss sehen, die Star Trek spielt im 24. Jahrhundert. Deswegen ist auch der Film so angelegt, er erzählt diese ganze Geschichte, diese ganze Reise um die Welt, um das Grundeinkommen zu entdecken, zu Experimenten und zu Menschen, die sich damit auskennen, aus der Perspektive des 24. Jahrhunderts. Mhm. Der Film beginnt eben mit einem Ausschnitt aus Star Trek Next Generation, wo die Enterprise auf eine Sonde stößt mit kryogenisch eingefrorenen Menschen aus dem späten 20. Jahrhundert. Darunter ist ein Banker. Und der Banker, das Erste, was der Banker wissen will, nachdem er aufgetaut worden ist von Captain Picard, dem Captain der Enterprise, ist, wie seine Aktien stehen und ob er seinen Anwalt anrufen kann. Worauf ihm Captain Picard erklärt, dass es im 24. Jahrhundert kein Geld mehr gibt und die Menschen nur mehr arbeiten, um sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu verbessern und die Gesellschaft zu verbessern. Alle Not ist eliminiert und jeder arbeitet das, wo er das größte Talent hat, was ihn am meisten interessiert, was dann im Endeffekt auch der gesamten Gesellschaft oder Wirtschaft am meisten bringt. Und diese Vision von Star Trek war eigentlich immer etwas, was ich total bewundert habe und was es für mich galt anzustreben für als Utopie, als verwirklichbare Utopie für unsere Gesellschaft. Ich kannte allerdings damals den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen noch nicht. Aber eigentlich ist diese Gesellschaft im 24. Jahrhundert, diese fiktive, eine Gesellschaft mit bedingungslosem Grundeinkommen. Oder geht sogar noch weiter mit bedingungslosem Einkommen, was ja dann der nächste Schritt wäre. Also mit einem Einkommen, das man einfach bekommt, von dem man nicht nur bescheiden, aber menschenwürdig leben kann, sondern wirklich in Saus und Braus leben kann. Durch die Technologie, die eben im 24. Jahrhundert zur Verfügung steht. Also dieses Star Trek, das Interesse dann für die Volkswirtschaftslehre und mein Interesse am Filmemachen, das ich eigentlich immer wollte. Also ich habe ja Volkswirtschaftslehre auch noch studiert, weil ich mich nicht traute, an die Kunstuniversität zu gehen. Mhm. Weil man muss ja was Gescheites machen. Ne? Und ich bin aber im Endeffekt dann sehr froh darüber, das gemacht zu haben, weil ich denke, dass Volkswirtschaftslehre so wichtig ist, oder zumindest zu wissen, wie absurd teilweise Volkswirtschaftslehre ist und wie schlecht sie die Wirtschaft eigentlich beschreiben kann und vorhersagen kann. Allein das zu wissen, hat mir schon sehr viel gebracht für das ganze Leben und auch für die Beschäftigung mit dem Thema Grundeinkommen.
Mhm. Ja. Wird diesen Banker dann gegangen?
Na, der Banker. Also der hat die Enterprise verwechselt mit einem Kreuzfahrtschiff. Dabei war die Enterprise gerade in einem Konflikt mit den Romulanern in der neutralen Zone, gefährliche Kriegssituation. Und er ist dann immer wieder reingeplatzt. Mhm. Aber am Schluss hat er es dann eingesehen. Und was er dann gefragt hat am Schluss, nachdem er überzeugt war, okay, es ist einfach so, er muss sich damit abfinden, hat er dann den Captain Picard gefragt, ja und, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun mit dieser Freiheit, mit dieser in einer Welt, wo man nicht arbeitet, um beruflich zu realisieren, um Geld zu verdienen, um sehr viel Geld anzuhäufen und Macht anzuhäufen? Was soll er jetzt tun? Und Picard antwortet eben immer, sie sollen sich selbst verbessern, sie sollen ihr Wissen vergrößern und alle anderen Menschen daran teilhaben lassen. Und er soll es genießen. Enjoy it. So schließt dann auch der Film und so wird das Publikum dann entlassen und ich glaube mit einem sehr positiven Gefühl. Das war mir überhaupt wichtig bei diesem Film, dem war alles untergeordnet, dass am Schluss das Publikum hinausgeht mit einem positiven Gefühl, total enthusiastisch und am liebsten das Grundeinkommen sofort umsetzen will und etwas verändern will, grundsätzlich etwas verändern will in dieser Gesellschaft.
Also bei mir ist das schon passiert. Vielleicht willst du ein bisschen erzählen, welche Beispiele du bringst oder wie diese Suche passiert, weil eigentlich bin ich sehr skeptisch. Mhm. Und im Zuge des Filmes ist es so, dass es einige konkrete Projekte gibt, die aufgesucht werden und wo du Interview führst, durchaus mit Personen, die halt einfach auch was davon verstehen und wo ich finde, wo man auch merkt, es nicht abwerten, aber wo jemand irgendwer nicht einfach nur einen Film gemacht hat, sondern vielleicht auch einen anderen Hintergrund hat, die Fragen zu stellen. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele bringen für jemanden, der den Film nicht gesehen hat. So ganz konkret, da das in das Thema reingeht.
Ja, also der Film ist wirklich eine Reise in sehr viele Länder. Und vor allem in Länder, wo es Versuche gab oder Versuche zum Grunden kommen gibt. So wie ja jetzt sehr viele gerade passieren. Leider etwas zu spät für den Film. In Finnland hat ja gerade die rechtskonservative Regierung ein großes Grundeinkommensexperiment gestartet. In Kenia wurde gerade ein wahrscheinlich das größte Grundeinkommensexperiment aller Zeiten gestartet für 30.000 Kenianer über 10 Jahre lang, die ein Grundeinkommen bekommen von einer Charity finanziert, die nennt sich Give Directly, die aus dem Silicon Valley kommt und von den ganzen großen Silicon Valley Firmen gespeist wird, Facebook, Google, eBay und so weiter. Da kommen wir dann sicher später noch drauf zurück. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt gerade beim Grundeinkommen, das Silicon Valley. Und die ersten großen Experimente gab es allerdings in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren in den Vereinigten Staaten und in Kanada. In den Vereinigten Staaten gab es 4 große Grundeinkommensexperimente ab 1968, 69. Eines lief noch bis 1980, bis es dann ausgelaufen ist, weil sich einfach der Zeitgeist verändert hat und Ronald Reagan Präsident wurde. Aber das waren damals oder sind bis heute die größten und teuersten Sozialexperimente der Geschichte, die den Zweck hatten herauszufinden, ob Menschen, wenn sie einfach so Geld bekommen würden, ohne eine Gegenleistung bringen zu müssen, arbeiten zu müssen, ob die dann aufhören würden zu arbeiten, ob sie die Arbeitsstunden reduzieren würden, was passieren würde in einer Gesellschaft, wenn so ein Grundeinkommen da wäre. Diese Experimente wurden dann zwar nicht ausgewertet, sind einfach ausgelaufen, weil einfach, wie gesagt, der Zeitgeist sich verändert hat, aber vor einigen Jahren wurden sie ausgewertet und das hat sich gezeigt, niemand hat aufgehört zu arbeiten, im Gegenteil, die Menschen haben das Grundeinkommen oder die Sicherheit des Grundeinkommens benutzt, um sich weiterzubilden oder um Unternehmer zu werden und waren dann erfolgreicher und haben am Schluss dann mehr Geld verdient als zuvor. Das heißt, der Film ist nicht nur eine Reise in verschiedene Länder, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit der Vereinigten Staaten vor allem. Martin Luther King zum Beispiel, wie man jetzt im Trailer gesehen hat, war einer der großen Aktivisten für ein Grundeinkommen. Nachdem er das Civil Rights Movement angeführt hat, hat er das sogenannte Welfare Rights Movement ins Leben gerufen, kurz bevor er erschossen wurde. Von dem weiß man nicht mehr so viel wie vom Civil Rights Movement. Ja, wir waren dann auch in Kanada mit dem Film, wo das 5. Grundeinkommensexperiment in Nordamerika stattfand, haben dort eine Teilnehmerin, also die in den 70er Jahren mit ihrer Familie teilgenommen hat, getroffen und interviewt und ihren Sohn und eine Wissenschaftlerin, die das Experiment ausgewertet hat. Und wir waren in Namibia, wo gerade jetzt vor einigen Jahren ein Experiment gestartet wurde, das noch immer läuft. Es ist zwar offiziell nur für 2 Jahre angelegt gewesen, von 2008 bis 2010, aber es wird immer noch durch Spenden finanziert in einem kleinen Dorf in der Nähe von Windhoek. Und der Initiator dieses Grundeinkommensexperiments, Zephania Kameta, der damalige Bischof, lutheranische Bischof Namibias, der ist jetzt, also wie wir gedreht haben, ein Monat vorher ist er zum Sozialminister in Namibia ernannt worden, was natürlich auch schon sehr viel sagt. Das heißt, es ist durchaus denkbar, und ich habe ihn vor kurzem getroffen, er war beim Sozialminister Stöger eingeladen vor einigen Monaten, er arbeitet wirklich hart daran, das Grundeinkommen in Namibia flächendeckend einzuführen. Mhm. Es ist vielleicht nicht die erste Priorität jetzt für ihn als Sozialminister, aber es ist immer noch auf der Liste und es ist eine Priorität. Also das sind Beispiele für Orte, die wir im Film besucht haben, wo Experimente stattfanden. Alaska fällt mir auch noch ein. Ja. In Alaska, das ist ganz spannend, in Alaska gibt es einen Staatsfonds, vergleichbar mit dem in Norwegen oder in den Emiraten. Nur dass der Staatsfonds in Alaska, also wird gespeist von Öl, von Öleinnahmen, aber die Gewinne aus diesem Ölfonds werden im Vergleich zu anderen Staatsfonds einmal im Jahr als Dividende an alle Bürger Alaskas ausbezahlt. Es ist zwar kein Grundeinkommen, von dem man leben kann, es sind vielleicht 2.000 bis 3.000 Dollar pro Jahr für die ganze Familie, also auch für Babys, aber es ist ein Beispiel für ein Grundeinkommen, den wichtigsten Grund, warum wir ein Grundeinkommen brauchen, für mich unterstützt, nämlich, dass dieser Planet, alle Ressourcen auf diesem Planeten uns zu gleichen Teilen gehören, allgemein Gemeingut sind, also, oder jeder hat einen Anspruch auf ein 8 Milliardstel der Ressourcen des Planeten, und um das zu gewährleisten, brauchen wir als Menschenrecht, als wirklich, wir haben einen Anspruch darauf, ein Grundeinkommen als eine Art Dividende oder Kompensationsleistungen für die Profite, die sich andere in die Tasche stecken, große Unternehmen in die Tasche stecken, Staaten in die Tasche stecken und nicht an die Bürger weitergeben.
Das heißt, man kann, also du bist ganz klar überzeugt aus dem Wissensstand, den du hast, das kann funktionieren.
Und es wird funktionieren.
Und es wird funktionieren.
In 5 bis 10 Jahren irgendwo.
Und
außerdem.
Ja. Und diese Free Lunch Society, die wir ja im Programmheft stehen haben, kannst du dazu was sagen? Also wer oder was ist das?
Ja, wir haben es ja schon kurz gehört. Also ursprünglich war der Arbeitstitel des Films What's Wrong with a Free Lunch, was dann aber ein bisschen ein Zungenbrecher ist. Und das Ganze spielt an dieses geflügelte Wort, das eben im Trailer vorkommt, das der Roger Köppel sagt, der Schweizer konservative Politiker. There is no such thing as a free lunch, wird in der Volkswirtschaftslehre oder vor allem in rechtsliberalen, rechtslibertären Kreisen verwendet, um einfach zu sagen, es gibt nichts gratis. Irgendwo, also es bezeichnet im Grunde die Opportunitätskosten, dass wenn man auf der einen Seite irgendjemandem was gibt, muss man es auf der anderen Seite jemanden wegnehmen. Und dann wird halt immer argumentiert, das können wir sich nicht leisten, weil irgendwer muss ja zahlen dafür. Was natürlich auch immer vergessen wird, sind Dynamiken, dass wenn man vielleicht etwas macht in der Volkswirtschaft, jemanden was gibt, erzeugt es Dynamiken, die diesen gesamten Kuchen anwachsen lassen. Also es wird immer nur so getan, es gibt ja dieses Stück, das wird verteilt, aber auf die Größe und die Veränderung der Größe dieses Stücks wird nie Einfluss genommen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich geht es halt nur um dieses There is no such thing as free lunch, wird einem immer um die Ohren geworfen, gerade in den USA von Konservativen, wenn man irgendwelche Sozialleistungen fordert oder irgendwas fordert, was der Staat machen soll, außer Landesverteidigung und Polizei.
Aber es gibt in dem Film eigentlich eine sehr spannende Kurve, nämlich, dass es um Umverteilung geht. Kannst du da ein bisschen was sagen? Also, dass es sozusagen keine zusätzliche Finanzierung braucht, sondern dass das Geld ja eigentlich da ist, aber dass es sozusagen eine andere Kurve nehmen soll oder einen anderen Weg nehmen soll.
Ja, es ist beim Grundeinkommen so, dass es sehr viele verschiedene Ansätze gibt, wie man Grundeinkommen machen kann. Okay. Ich habe vorher gerade Finnland erwähnt, mit einem Grundeinkommensexperiment, das von einer rechtskonservativen Regierung initiiert wurde, mit dem Ziel, Kosten zu senken gegenüber dem jetzigen Sozialstaat. Mhm. Was durchaus möglich ist, wenn das Grundeinkommen relativ niedrig angesetzt ist, trotzdem bedingungslos, immerhin, aber gleichzeitig oder auf der anderen Seite dann Sozialleistungen gestrichen werden, die wir jetzt haben. Wenn man jetzt das Gegenteil davon will, wenn man sagt, ich möchte Grundeinkommen, um umzuverteilen, kann das durchaus funktionieren, je nachdem, welche Steuern man dann erhöht. Ja? Also man kann sich natürlich bewusst auch Steuern für Reiche erhöhen, um denen was wegzunehmen. Der Emmanuel Saez, ein Ökonom, den ich interviewt habe, das ist der Kollege von Thomas Piketty. Mhm. Also die haben gemeinsam ihre ganzen Studien gemacht. Der Emmanuel Saez ist in Berkeley Professor. Und der sagt, er möchte wieder die hohen Einkommenssteuersätze haben, wie es in den USA gab bis Reagan, nämlich 90% Topstufe für wirklich hohe Einkommen, um einfach einen Deckel auf die Gier zu legen und nicht um Steuern unbedingt zu generieren, sondern um schädliches Verhalten. Und das ist oft sehr schädliches Verhalten, das mächtige Institutionen, mächtige Menschen, mächtige Firmen zeitigen. Also die Lobbyismus, Rent-Seeking sind dafür verantwortlich, dass die Wirtschaftsleistung insgesamt sinkt, weil die Wirtschaft ineffizienter wird, weil sie Monopole bilden, weil der Markt weniger Wettbewerb dann aufweist. Und aus diesem Grund dann Steuern zu erhöhen oder Steuern da einzugreifen, ist dann natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Also, das haben wir ein bisschen verlaufen. Aber man sieht schon, es gibt beim Grundeinkommen wahnsinnig viele Aspekte, wie man es genau gestaltet. Ich glaube auch, dass das erst der nächste Schritt sein soll. Mhm. Zuerst müssen wir mal als Gesellschaft dieses Grundeinkommen überhaupt mitdenken können. Dass es möglich sein kann, dass man Arbeit und Einkommen entkoppelt. Und wenn wir das mal denken können, oder wenn eine kritische Masse das mal denken kann, können wir uns mal darauf einigen, so ein Grundeinkommen einführen zu wollen. Und im nächsten Schritt können wir uns dann überlegen, wie genau wir es ausgestalten und wie genau wir es finanzieren. Finanzierbar ist es, es ist genug Geld da. Die Frage ist, wo nimmt man es her genau, was schafft man ab im Gegenzug, wenn man überhaupt was abschaffen will und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich für mich ein nächster Schritt, weil es so viele Modelle gibt, so viele Sichtweisen auf das Thema. Wichtig ist einfach nur zu sagen, die Höhe ist wichtig. Die Höhe muss man festlegen, glaube ich. Ja? Und abhängig von der Höhe ergibt sich alles von selbst. Und ich bin für eine Höhe jetzt gerade in Österreich, um eine Hausnummer zu nennen, keine Hausnummer, sondern eine vernünftige Zahl von 1.500 Euro pro Monat für jeden.
Okay. Mhm. Ja.
Wie schon lang kriegt es.
Ja, also die Frage ist, ob es nur irgendwas gibt, was du jetzt sagen möchtest. Ansonsten würde ich nämlich sagen...
Ich glaube, das meiste kommt eh immer in der Diskussion dran. Und,
ja. Ich glaube einfach, dass da total viel Fragen sind. Also wenn ich da so reinschaue, kann ich mir vorstellen, sobald das Mikro kommt, werden die Hände in die Höhe gehen. Sonst, ich kann mich gut mit dem Mann unterhalten.
Ja.
Aber ich glaube, dass es lebendiger wird, wenn da jetzt gefragt wird. Sonst wird es zu monoton. Also wer ist der Eisbrecher? Wer traut sich? Ja?
Bitte.
Aber
Sie brauchen ein Mikro immer,
ja,
habe ich gehört, weil das aufgezeichnet wird.
Und bitte, wir sind halt so viel, also einfach kurze Fragen stellen, damit wir wirklich miteinander ins Gespräch kommen und weniger einfach so Inputs, damit man jeder Möglichkeit hat, was zu sagen.
Also ich finde den Film, den du, sage ich, ins... unter die Leute bringst sehr gut, dass endlich mal auch andere, sag ich, sowas sehen, also so einen Film und damit Kontakt haben einfach und sich mal überlegen, was heißt überhaupt Grundeinkommen, ja, und wie sieht's aus, ja, dass ganz viele Leute halt, sag ich mal, kaum ihre Miete zahlen können, ja, und ich meine, die Obdachlosigkeit sicherlich in den nächsten Jahren steigen wird, ja. Und wenn ein Grundeinkommen da ist, wo du sagst, okay, ich kann meine Fixkosten, meine Miete zahlen und bin abgesichert, dann kann man auch vieles leichter machen und sagt, ich hätte, weiß ich, zu XY Lust und muss nicht sagen, ich muss das und das verdienen, um. Mhm. Und für mich ist jetzt eigentlich keine Frage, sondern für mich ist ganz klar, dass dann die Gehälter auch runter müssen. Also gerade die Gehälter von, weiß ich was, Leuten, die im Management sitzen, die zum Beispiel in der Politik sitzen. Politik ist für mich ein Ehrenamt, sage ich schon oft. Ja, das heißt wirklich runter damit. Ja, es kann nicht sein, dass Leute, sage ich, beim Nationalrat, beim Landtag oder hier beim Staatssenat ja gratis alles Mögliche kriegen und andere.
Wobei man sagen muss,
das
ist so ein sehr breiter. Ja, aber ich würde eins nach dem anderen abhandeln, weil
das gehört zusammen, weil ganz einfach, sonst kann man kein Grundeinkommen, sage ich, auf den Weg bringen. Es kann nicht sein, dass dort oben die Leute sitzen, die regieren und unten immer noch die Kleinen. Es muss eine Ebene sein und das ist es. Und da müssen wir ansetzen, darum
geht es. Also überhaupt die Hierarchien ein bisschen auflösen in der Gesellschaft. Also
ja, das ist ja ein Anliegen. Management, Banken etc. runter und
was dementsprechend.
Ja, ich glaube, dass es genau umgekehrt funktionieren wird oder gleichzeitig, dass durch das Grundeinkommen wird eine solche Gesellschaft dann ermöglichen oder wird zu einer solchen Gesellschaft werden, wenn das Grundeinkommen hoch genug ist. Das Grundeinkommen ist ja nicht eine Umverteilung von Geld primär, sondern es ist eine Machtumverteilung. Es ist mehr Macht beim Einzelnen mit dem Grundeinkommen. Menschen haben dann wirklich mal Zeit, sich über Gesellschaft Gedanken zu machen, an der Gesellschaft aktiv zu partizipieren und Politik dann tatsächlich zu machen und nicht nur Politik zu delegieren, wie es jetzt in der repräsentativen Demokratie der Fall ist. Also das ist eine große Chance, die das Grundeinkommen bietet. Eben diese Machtumverteilung hin zu einer, zu mehr Demokratie, zu einer demokratischeren Gesellschaft, wo es auch mehr Zivilgesellschaft und Eigeninitiative dann gibt. Ja.
Ich glaube, Sie haben es jetzt teilweise eh schon beantwortet, aber ich wollte auch fragen, wie Sie das sehen, weil im Endeffekt kann man das ja so sehen, dass, wenn das jetzt viele Leute in Anspruch nehmen, dann eigentlich...
In Anspruch nimmt es jeder, weil es jeder kriegt, ne? Automatisch.
Genau, und viele Leute dann vielleicht auch wirklich sagen, sie lassen ihre Erwerbsarbeit weg. Was man dann aber hat, ist, dass eigentlich alle Leute nur mehr auf einen Einkommensstandbein stehen. Und sobald ich einer das wegnehme, sind sie dann völlig machtlos. Das heißt, wenn ich das jetzt dystopisch auslege, dann könnte ich auch sagen, es ist eigentlich eine Methode, um viele Leute in eine gewisse Abhängigkeit zu bringen und dann nehme ich einer das weg und habe dann eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ja, aber jetzt haben wir die Automatisierung und alles schon eingeführt, jetzt das brauchen wir eigentlich wirklich nicht mehr.
Die Gefahr besteht sicher, aber die Automatisierung wird kommen. Da können wir eh nachher nur ausführlicher drüber reden. Das unterschätzen wir nach wie vor völlig, was für einen Einfluss die dann wirklich haben wird auf die Arbeitswelt und auf die Volkswirtschaft. Aber es kommt ja nicht von ungefähr natürlich, dass eine rechtskonservative Regierung in Finnland das Grundeinkommen forciert, dass Milton Friedman, der sicher nicht als Linker gilt, das Grundeinkommen gefordert hat. Oder jetzt immer mehr CEOs von multinationalen Unternehmen sich positiv aussprechen fürs Grundeinkommen. Zuletzt jetzt Joe Kaeser von Siemens, davor der Chef der Deutschen Telekom und sowieso das ganze Silicon Valley. Also mittlerweile gibt's angeblich keine Diskussion, die wichtiger ist im Silicon Valley als das Grundeinkommen seit einem Jahr. Jetzt muss man sich immer die Frage stellen, warum wollen die das? Ja? Beim Silicon Valley bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, die sehen ganz einfach, die sitzen an der Quelle bei der Veränderung der Technologie, die gerade passiert, der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und denen ist ganz einfach bewusst, dass irgendwas passieren muss, weil die das nicht als Hirngespinst abtun, dass so wie, da gab es eine Studie von 2013 von der Universität Oxford, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre 47% aller Berufe automatisiert werden. Also wir haben jetzt noch 16 Jahre Zeit, bis 47% aller Jobs wegfallen. Und das wird passieren. Außer wir arbeiten aktiv politisch dagegen, gegen Automatisierung, was ich einen völligen Wahnsinn fände. Ja? Das Ziel einer Gesellschaft, einer Wirtschaft muss sein, so viele Leute arbeitslos zu machen wie möglich. Ja? Also das war doch immer ein Traum. Ich kann mich nur erinnern, also als Kind sowieso oder auch in den 60ern, in Science-Fiction-Romanen oder in Visionen, es war doch immer klar, wir müssen einmal das Schlaraffenland schaffen hier auf der Welt. Einfach Maschinen erledigen, die Rohstoffe gehören uns allen, die Maschinen erledigen die Arbeit und wir können dann auf unbefristeten Urlaub eigentlich gehen. Oder die Sterne erforschen. Das wird dann eben passieren. Es wird mehr Innovation da sein durch ein Grundeinkommen. Wir sind nicht mehr so gebremst. Wir können dann endlich einmal Prioritäten auf wirklich wichtige Dinge legen wieder. So wie es in den 60ern war mit der Mondlandung. Deswegen war das Grundeinkommen denkbar in den 60ern, weil für die USA in den 60ern, die haben sich nie über Finanzierung Gedanken gemacht zum Beispiel, weil für die USA in den 60ern war es klar, was die machen wollen. Das machen sie einfach, wenn sie es politisch können. Und die wollten einfach die Armut eliminieren zum 200-Jahr-Jubiläum 1976. Das war so das Ziel. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass durch die Hintertür diese Abschaffung des Sozialstaats kommt mit einem sehr geringen Grundeinkommen, von dem man mehr schlecht als recht leben kann. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir haben überhaupt kein Einkommen, weil wir unseren Job verlieren. Und in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird sich diese Diskussion genau zwischen diesen Polen, glaube ich, bewegen, beim Grundeinkommen, zwischen den Neoliberalen oder den Unternehmern, die einfach Grundeinkommen deshalb wollen, dass sie weiterhin Konsumenten haben, die ihre Produkte kaufen. Das ist ja der Hauptgrund. Oder und dem anderen Pol, einem Grundeinkommen eben als Menschenrecht, das gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und nicht nur auf einem niedrigen Niveau, sondern auf einem sehr hohen, mit dem Ziel, das immer höher zu schrauben und immer mehr Ressourcen, die hier sind, immer mehr Gewinn, der gemacht wird, auf alle aufzuteilen. Aber die nächsten 5 bis 10 Jahre werden, glaube ich, wirklich entscheidend sein, in welche Richtung es gehen wird. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Grundeinkommen kommt. Die Frage ist nur, in welcher Form. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, jetzt mal damit zu beginnen, wirklich Aufklärung zu machen, eben in Form eines Films, dass man sich endlich mal darüber Gedanken macht. Ich glaube, vor einem Jahr hat gerade in Österreich, wenn ich da auf der Straße gefragt habe, Grundeinkommen, hat keiner Ahnung gehabt, was das eigentlich ist. Mittlerweile sind die Medien schon ein bisschen weiter und berichten. Gerade im Zuge eben der Automatisierungsdebatte.
Ja, ich denke mal, also die Maschinensteuer ist halt einfach auch immer wieder so im Gespräch. Und das ist schon so, dass man, also das gibt hat mal zu denken gegeben, wie ich den Film angeschaut habe. Auf die Frage noch einmal, da, es ist schon so, dass im Grunde gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben jetzt vielleicht schon 2, 3 Jobs, damit sie ihre Grundlagen irgendwie machen und die laufen und sie kommen nicht nach und dann gibt es die Gruppe an Menschen, die recht viel Geld haben oder denen es recht gut geht und die können dann eigentlich alle unangenehmen Ordnungen delegieren, indem dann eigentlich der Rasenmäher von wem anderen, also Rasen von wem anderen gemäht wird oder die Maschine macht oder was auch immer. Das heißt, es ist ja jetzt schon irgendwie ja nicht ganz rund. Nur, wo ich dann ganz skeptisch bin, ist, wenn ich mir vorstelle, dass eigentlich so unser System ist ja jetzt irgendwie so, erstens ist Arbeit schlecht, ja, und dann sind wir das ja gar nicht irgendwie so richtig gewohnt, dass man da jetzt auf einmal selber denkt und sich einbringt und die Demokratie haben wir ausgelagert, wie wir schon gehört haben, ein wenig. Das müssen jetzt die Politiker zahlen, ob man es jetzt mengen oder nicht, aber irgendwie ist ja die Beteiligung gar nicht mehr so richtig da, weil die einen sind beschäftigt damit, dass sie ihr Geld zubekommen und die anderen sind damit beschäftigt, dass sie ihr Geld ausgeben. Mhm. Ja. Also es würde mich interessieren, was braucht es an Vorbereitung, damit man dieses Grundeinkommen denken kann oder vielleicht auch machen kann. Das würde mich interessieren und dann habe ich da eine Hand gesehen. So.
Ja. Ich habe ja gehofft, dass ich ziemlich am Anfang dran kann, weil wir jetzt mitten im Thema schon drinnen sind. Aber mich hätte jetzt interessiert bei diesen Versuchen, wie offen sind diese Versuche gemacht worden? Nicht der eine, wo man sagt, naja, der fragt schon in die Richtung hin, was er hören will, sondern wie weit gestreut war das wirklich? War das einfach flächendeckend und wenn, unter welchen Gesichtspunkten sind die Flächen ausgewählt worden? Weil wenn ich jetzt Niedrigverdiener nehme und Höchstverdiener nehme, man brauchte wirklich das ganze Spektrum. Und ich argwöhne ein bisschen, dass vielleicht in die Richtung geforscht worden ist, naja, wie reagiert der Niedrigverdiener, wie reagiert die Mittelschicht? Wie offen war das Ganze eigentlich? Weiß man das?
Ja, es gibt schon Auswertungen und Daten darüber. Das größte Experiment, das es gab in den USA, war in Seattle und Denver. Also natürlich war immer alles mit einer Kontrollgruppe durchgeführt. Das ging über 12 Jahre. Und das Grundeinkommen ist an zufällig ausgewählte Haushalte in Seattle und Denver ausbezahlt worden. Also die wurden wirklich zufällig ausgewählt. Und das Grundeinkommen wurde auch für verschiedene Gruppen mit verschiedenen Grundeinkommenshöhen, um zu sehen, wie reagiert man mit einem mittleren Grundeinkommen, wie mit einem hohen Grundeinkommen und so weiter und so fort. Also das war wirklich wissenschaftlich am Stand der Zeit, da waren ja die besten Statistiker der Zeit beteiligt. Das hat alles die University of Wisconsin, die da einen wirklich sehr guten Ruf immer hatte, sich nach wie vor hat, solche Dinge zu machen, durchgeführt. Und völlig unabhängig oder sehr unabhängig von der Regierung. Also sie haben da wirklich freie Hand gehabt, das zu machen, ohne politische Einflussnahme. Es ist wirklich nur von der Regierung gestartet worden. Und natürlich schon, dieses Budget haben sie natürlich von der Regierung bekommen.
Ja.
Naja, es... Ja. Ja, es wird ja eher sogar besser jetzt, ne? Also pro Grundeinkommen dann mit Automatisierung. Es ging damals tatsächlich hauptsächlich um die eine Frage. Genau, einmal zu klären, ist der Mensch jetzt von Natur aus faul oder nicht? Und es ist immer herausgefunden worden, dass er von Natur aus neugierig, fleißig und ist und dass er arbeiten will, ja, in welcher Form immer, sonst wird ihm fad und er ist unglücklich. Das ist ja nur in unserer Gesellschaft so, dass man dann oft, weil wir so verdorben sind durch unser Bildungssystem, überhaupt durch unser ganzes Wirtschaftssystem, dass uns dann vielleicht fad werden könnte. Das war doch in anderen Kulturen ist das ja völlig undenkbar immer gewesen. Ich weiß nicht, im Präneolithikum, wo es noch keinen Privatbesitz gab, wo noch alles im Gemeinschaftsbesitz war, wo sie trotzdem eigentlich fast nichts gearbeitet haben, 3 Stunden pro Tag, aber das reichte und den Rest der Zeit haben sie musiziert. Aber es ist ihnen nicht fad geworden, sagen wir so.
Ja. Und ja, verstehe ich das richtig?
Ja.
Das Grundeinkommen soll quasi die unterste Stufe eines Arbeitslosengeldes sein. Oder wie ist das gedacht?
Na, man darf schon arbeiten. Das ist ja genau der Unterschied zum Arbeitslosengeld. Ja, das Arbeitslosengeld verbietet ja Arbeiten.
Wenn einer keine Arbeit hat, kriegt er das auch.
Natürlich, jeder kriegt es. Auch ein Millionär.
Und wenn einer gut verdient, sagen wir 7.000 Euro im Monat und er wird arbeitslos, was kriegt er dann?
Ja, das Grundeinkommen.
Ja, da kann er nicht von 1.500 Euro leben.
Na, dann muss er privat vorsorgen. Na, dann, da ist ihm, das ist ja das Tolle am Grundeinkommen, naja, dass es ein bisschen mehr Eigenverantwortung auch fördert dann. Ja? Also, dass es,
Philosophie für 3.000.
Entschuldigung, vielleicht, also
ach so, im Jahre 3000.
Ja, also vielleicht Mikrofon weitergeben, damit man da.
Wollen Sie das
also es erläutern? Ist für jeden, also die Frage, um die Frage zu beantworten. Jeder bekommt unabhängig sozusagen von seinem Einkommen einen Mindestlohn und ja, also.
Was ist das
vielleicht
Mikrofon?
Einer nach, ja genau, also der Herr und dann der junge Mann, dann war der da. Okay, sehr gut. Also da gibt's Gott sei Dank Helferlein, die mir irgendwie unterstützen, weil...
Nein.
Geil. Nicht, dass wir irgendwen verärgern, weil er schon so lang, weil er leider ein bisschen schlecht sitzt im toten Winkel.
Ja, ich wollte nochmal anknüpfen an den, ich habe auch die Interviews gehört von den deutschen Vorstandsvorsitzenden. Und also da wird man schon sehr skeptisch, wenn man das hört, weil die Motivlage scheint mir da eindeutig zu sein. Nämlich ja, die, dass zwei Gruppen geben wird, die Arbeit haben und die anderen müssen versorgt sein. Die anderen müssen versorgt sein. Ja, die anderen haben.
Also eine Ruhigstellungspauschale.
Genau, oft so, das ist mal, wenn man es kritisch sieht. Ja. Ja. Mich würde mal interessieren, was sind denn die Motive in Namibia, die ja von einer anderen Denktradition herkommen, andere Bewusstsein haben? Was sind da die Motive, es zu machen? Gibt es da hehre Motive?
Also es begann wie in den USA mit einer Expertenkommission, die tatsächlich sogar international besetzt war und die Aufgabe bekam, Anfang 2000 herauszufinden oder einen Weg aufzuzeigen, wie man am besten die Armut in Namibia beseitigen könnte. Und dann kam das bedingungslose Grundeinkommen als die beste Lösung. Es ist ja so, dass Namibia eines der reichsten Länder der Welt ist. Und das Land der Welt ist mit dem höchsten Gini-Koeffizienten, mit der höchsten Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen. Und es ist ja ganz spannend. Zum Beispiel, gerade was Entwicklungshilfe betrifft, ist ja gerade der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die ja in den 90ern noch ganz andere Ziele verfolgt haben, eben wenn sie Kredite hergegeben haben für entwickelte Länder, dass sie Sozialleistungen abbauen müssen, dass sie quasi neoliberale Politik verfolgen müssen. Das hat sich als katastrophal herausgestellt auf der ganzen Welt. Das sieht man ja auch in Griechenland. Und stattdessen propagiert mittlerweile die Weltbank und IWF und die Ökonomen dort das Grundeinkommen als Entwicklungshilfemaßnahme. Also Entwicklungshilfe nach IWF wird nur mehr, der IWF zahlt jetzt nur mehr dort, wenn unterstützend es ein bedingungsloses Grundeinkommen für diese Länder gibt, also für die wirklich Notleidenden. Das eben Cash Transfer Programs, also es nennt sich jetzt Cash Transfer und nicht Grundeinkommen. Also es geht nicht mehr darum, jemanden beizubringen, wie er angelt, sondern ihm Geld zu geben, auch nicht den Fisch, sondern das Geld. Weil das ist das, was meistens fehlt. Wenn Wirtschaft irgendwo brach liegt, dann fehlt es immer am Geld. Es fehlt immer am Geld. Das sehen wir nach jeder großen Depression, nach 1929 haben wir das gesehen. Was ist passiert? Es sind die Banken krachen gegangen durch die Immobilienblasen und Aktienblasen damals, Immobilien noch nicht, Aktienblasen damals. Und auf einmal war kein Geld mehr da. Die Banken haben keine Kredite mehr hergegeben, es war kein Geld mehr im Umlauf. Unternehmen konnten nicht mehr investieren, konnten die Arbeiter nicht mehr bezahlen. Aber es war alles noch gleich wie vorher, wie ein Jahr vorher. Die Betriebe standen da, die Produktionsmittel waren da und die Arbeiter waren da und wollten arbeiten. Aber es ging nichts mehr. Also das Geld ist wirklich ein entscheidender Aspekt, dass man auch im Zuge der Grundeinkommensdebatte mitdenken muss als Finanzierungsmöglichkeit. Und noch mehr zu den Motiven der CEOs. Ja, natürlich kann man das jetzt kritisch sehen, muss man das sogar sehr kritisch sehen. Was ist das Motiv für einen Reichen oder für einen Unternehmer, ein Grundeinkommen einzuführen? Und das ist fast immer diese Ruhigstellungspauschale, wobei es ist eher wahrscheinlich eine Konsumsubvention dann, mehr oder weniger. Aber die große Chance ist jetzt, wenn die Unternehmer komplett gegen das Grundeinkommen wären, dann wird es sowieso nie kommen. Und die Mächtigen dagegen wären, wird es nie kommen. Und wir haben jetzt die einmalige Chance, so eine Utopie durchzusetzen, weil eben genau die Mächtigen das jetzt wollen. Und jetzt geht es wirklich nur mehr darum, in welcher Form wir das gesellschaftlich dann verhandeln. Aber diese Denkblockade, die fällt jetzt in den nächsten Jahren bei jedem. Also irgendwann wird es jeder denken können.
Nochmal nachfragen. Und zwar, im idealen Fall geht man davon aus, dass der Mensch in der Lage ist, dann eben aktiv zu werden und das zu machen, was ihn, seine Talente einzusetzen und damit letztlich auch produktiv zu sein.
Richtig.
Was muss da passieren in einer Gesellschaft, die eigentlich geprägt ist vom Konsum von Sozialleistungen, müssen wir mal so klar sagen, dass da ein Umdenken stattfindet, ja, weil das ist ja die Prämisse, die Sie setzen.
Ja, der Übergang wird nicht leicht sein, ja.
Also aber was macht da Hoffnung? Ja, das ist mir noch nicht so ganz klar, dass der Mensch wirklich da in diese Eigenverantwortung geht letztlich. Ja, auf das setzt man ja jetzt.
Ja, was ist die Alternative? Oder sollten wir es deswegen nicht probieren, weil wir dem Menschen die Eigenverantwortung nicht zutrauen? Da stelle ich jetzt als Gegenfrage.
Gibt es denn schon, außer aus den 60ern, jetzt aus den letzten 20, 30 Jahren, da positive Beispiele? Das wäre eigentlich.
Also die großen Experimente fanden alle in den 60ern statt und die aktuellen Experimente beginnen erst jetzt oder haben vor einem Jahr begonnen und das ist noch zu früh zu sagen, was da jetzt wirklich dabei rauskommen wird.
Ja,
aber genau. Man muss sich ja nur mal anschauen, wie das gibt's schon, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ein Kapitel im Film sogar drinnen mit Lottogewinnern. Ja? Und es gibt da sehr viele Studien von Ökonomen, die Lottogewinner untersucht haben, was die jetzt dann machen mit verschiedenen hohen Gewinnen. Und da kommt dann raus, dass es tatsächlich so ist, dass sogar bei Grundeinkommen, die man dann durch, also einen Lottogewinn von 5.000 Euro im Monat, dass sich nicht großartig etwas ändert in der Arbeitsmoral. Also die Leute, 90-95% der Lottogewinner arbeiten in ihren Berufen sogar weiter, reduzieren vielleicht etwas kurzfristig, um dann mehr Bildung genießen zu können. Aber bei Lottogewinnen bis 3.000 Euro passiert genau nichts. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied zu vorher. Das ist aber, glaube ich, auch natürlich geschuldet auf die Gesellschaft, die wir jetzt haben. Ich würde eher haben wollen, dass die alle aufhören, dann zu arbeiten und was anderes machen, was sie wirklich können. Weil die meisten Menschen, und vielleicht nicht hier im Raum, vielleicht doch, aber die meisten Menschen arbeiten in Berufen, in denen sie völlig untalentiert sind, in denen sie zur Gesellschaft nichts beitragen können, sondern in Berufen, wo es halt am meisten Geld gibt, wo es am meisten Prestige gibt, aber nicht, wo sie am meisten wirklich wirtschaftlich beitragen können. Also wir leben ja in einem etatistischen, starren, bürokratischen System, das von einer freien Marktwirtschaft so weit entfernt ist wie Stalinismus eigentlich. Ja.
Wir haben ein paar Fragen und ich würde schauen, dass wir relativ gut eigentlich die Fragen lang, von ja genau, dass ja. vielleicht, dass wir knackiger werden.
Ja. Ja,
also nicht nur optisch, gell, sondern inhaltlich. Ja. Und also bitte, vielleicht können wir die Fragen vielleicht sammeln.
Ja. Aber, also für mich ist das auch eine hochinteressante Frage. Ich habe mich auch schon länger mit dem Thema beschäftigt, habe aber jetzt Achso, okay.
Ja.
Danke. Also, wie Sie das bringen, finde ich das wirklich ganz interessant. Das heißt, das Grundeinkommen, bedingungslose Grundeinkommen an sich und auch der Film soll ja erst einmal aufklären. Sie möchten das Thema einfach mal jetzt ansprechen und es soll einfach eine Aufklärung geben.
Richtig.
Ich habe natürlich auch, und wie viele andere auch, viele Fragen, die offen sind und die natürlich jetzt nicht geklärt sind. Vielleicht sind sie im Film dann nicht ganz klar angesprochen und auch wird das alles noch genauer erklärt. In Österreich konkret gibt es sehr viele Sozialleistungen, ja. Ich rede jetzt da von Familienbeihilfe, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Pflegegeld. Wir haben ein irrsinnig hohes Niveau. Stipendien für Studenten. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Sozialleistungen. Mindestsicherung zum Beispiel, wenn man vom Grundeinkommen redet, wäre ja die Mindestsicherung ein Grundeinkommen.
Aber ein Grundeinkommen mit Bedingungen, ja.
Mit Bedingungen, ja, genau. Eben, das ist ja bedingungslos, ist mir klar, ja. Da ist dann der Knackpunkt für mich eben, ob die Menschen mit dieser Eigenverantwortung umgehen können. Erstens, ob Tätigkeiten, die niemand machen will, auch jemand macht. Das ist eine wichtige Frage, die sich stellt. Zum Beispiel in der Pflege, weil es gibt ja jetzt schon große Probleme mit Pflegekräften, ganz konkret jetzt. Ja. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein Detail am Rande, aber diese Frage stellt man sich. Was passiert, wenn niemand pflegen will?
Die Pflege ist das beste Beispiel. Darf ich ganz kurz darauf eingehen? Die Pflege ist das beste Beispiel überhaupt. Mit dem Grundeinkommen gibt es dann endlich die Möglichkeit, dass man pflegen kann. Jetzt gibt es die Möglichkeit.
Aber wenn man will. Aber sonst muss man ja nicht. Man muss ja nicht pflegen. Ja? Also es ist jetzt so, dass...
Nur, dass man mit dem Grundeinkommen halt dann 1.500 Euro dafür kriegt. Und nein, nicht null. Ne?
Moment, das ist jetzt genau der Punkt.
Ja.
Es bekommt ja sowieso jeder 1.500 Euro.
Genau.
So, jetzt muss ich nicht pflegen. Ich kann auch mit 1.500 Euro nicht pflegen. Ich sage es jetzt ganz konkret, es ist egal, ob man jetzt die Pflege heranzieht oder andere Reinigungstätigkeiten. Es gibt so viele Tätigkeiten, die niemand machen möchte, die man eben deshalb macht, weil man Geld damit verdient. Ja.
Ja.
Und die Bedingung
nicht ausschließlich ist aber tatsächlich. Also es gibt da tatsächlich auch Studien über die Zufriedenheit und die Motivation von Pflegern und
auch von Reinigungs- Ich habe mich nämlich wirklich schon mit dem Thema beschäftigt, weil mein Sohn sich nämlich auch sehr stark damit beschäftigt hat und wir sehr viel darüber schon gesprochen haben, seit einigen Jahren. Und an diesen Dingen haben wir uns eben dann irgendwo nicht mehr getroffen. Ja? Weil wenn ich sage, ich kann mir das nur dann vorstellen, 1.500, okay, für jeden, BW genauso wie Kreis und jeder Einzelne, aber zusätzlich ein Geld oder ein zusätzliches Einkommen, das wesentlich höher ist für Tätigkeiten, die niemand machen will. So hat es mir zumindest mein Sohn erklärt. Ja,
das wird dann,
das ist jetzt ganz konkret, ja. Ja, weil sonst kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand machen will. Weil natürlich viel lieber jemand künstlerisch tätig ist, sage jetzt einmal im Großen und Ganzen, man könnte auch
da
sagen,
bin ich mir gar nicht so sicher. Ne?
Ja, nicht.
Man weiß vielleicht. Nicht. Ja.
Aber dieses Experiment ist jetzt die Frage. Ja? Wie wird sich das auswirken, wenn man nämlich alles abschafft? Ich gehe jetzt ganz konkret davon aus, sie schaffen die ganzen Sozialleistungen in Österreich ab, konkret, und es wird ein Grundeinkommen eingeführt. Viele Dinge sind dann schlechter wie jetzt, weil das Pflegegeld ist sehr hoch. Wir sind bis 1.700, glaube ich, jetzt bei der höchsten Stufe 7.
Und das Grundeinkommen 1.500 ist nicht so weit
nein,
weg.
Nein, aber dann haben wir ja nur zusätzlich die Pension. Das heißt, eine zu pflegende Person, die sehr schlecht gesundheitlich beisammen ist, die bekommt ja dann nicht 1.500 jetzt, sondern 3.000. 3.500, 4.000, ja. Das geht hinauf. Unfallrente, Versehrtenrente, es gibt wahnsinnig viele
vielleicht,
Soziale.
Dass man da irgendwie, genau. Also ich würde jetzt gern zu einem Punkt kommen, weil wir kommen sonst nicht weiter.
Ja.
Ich glaube schon, also wenn ich ihn wirklich, Sie richtig verstehe. Genau,
die Frage nach dem Menschenbild erstens, ob man das wirklich als Mensch tragen kann, diese Eigenverantwortung, die Aufteilung der Arbeit und zweitens konkret, wie kann ich dann in Österreich zum Beispiel, konkret in Österreich, sämtliche Sozialleistungen abschaffen und sicher sein, dass es dann besser wird. Weil nur dann hat es für mich einen Sinn. Ja? In Österreich jetzt konkret, ja, ich rede nicht von anderen.
Man Ländern. Muss natürlich nicht sämtliche Sozialleistungen abschaffen. Das ist eben genau das, was ich vorher gemeint habe damit, was dann in der politischen Diskussion passieren muss. Wie finanzieren wir es, was schaffen wir im Gegenzug dafür ab? Ja? Und es ist... Das Radikalste wäre natürlich wirklich alles abzuschaffen, inklusive Krankenleistungen, was aber dann wahrscheinlich sehr ineffizient sein wird. Absolut, das wird auch, ja, keine Frage.
Aber noch einen anderen.
Das heißt, man kann das natürlich so machen. Die Schweizer haben das so gefordert bei ihrer Volksabstimmung, dass diejenigen, also dass diese 1500 das Grundeinkommen sind, aber alles, was jetzt schon an Sozialleistungen da ist, was teurer ist, das bleibt natürlich bestehen darüber hinaus. Das heißt, Invalidenpension und solche Dinge, die höher ist, dann vielleicht als 1500 Euro. Und das ist dann im Endeffekt dann gar nicht mehr so viel, was da an der Spitze über diese 1500 oder über diese Hausnummer der Höhe des Grundeinkommens hinausgeht. Und zur Frage, wie wer die unbeliebten Jobs noch machen will, da gibt's grundsätzlich mit drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, unbeliebte Jobs, sollten sie tatsächlich unbeliebt sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt einmal ein halbes Jahr als Reinigungskraft, keine Ahnung, vielleicht, also ich könnte mir es nicht vorstellen, aber Pflege tatsächlich, das wäre eine Erfahrung. Natürlich.
Außerdem, also ich darf vielleicht einmal kurz was dazu sagen. Also es ist so,
das reicht,
dass wir davon...
Nein, man tut es aus Neugier. Selbstverständlich.
Aber die Pflegeberufe grundsätzlich in den Ausbildungen...
Aber man hat zumindest einmal die Möglichkeit, überhaupt in die Pflege zu gehen. Ich meine, wir wollen es denn den Generaldirektor von welchem Unternehmen er immer dazu zu bringen, dass er mal Pflege ausprobiert, dass er jemanden pflegt. Ja, eben. Und also, das Grundeinkommen ermöglicht eben dann eine Gesellschaft, wo man ja keine durchgehenden Biografien mehr hat. Man ist einmal Pfleger und bleibt dann Pfleger, sondern man kann sich ja verändern. Man kann einmal Unternehmer sein oder alles gleichzeitig sein.
Tja.
Aber okay, um das also auszuheben, wenn es gibt eben diese drei Möglichkeiten beim Grundeinkommen für unbeliebte Jobs. Erster Punkt ist natürlich, man bezahlt einfach mehr. Wenn niemand einen Job machen will, dann muss man so viel bezahlen, bis ihn jemand macht. Irgendwo ist dann... Naja, derjenige, der der Auftraggeber dieses Jobs ist. Wieso der Staat? Wenn ich jetzt ein Klos gereinigt haben will, dann muss der Unternehmer, dem die Klos gehören, der Reinigungskraft so viel zahlen, dass er Reinigungskräfte hat. Wenn er keine Reinigungskräfte findet, weil er zu wenig zahlt, dann muss er das automatisieren, was das Wahrscheinlichste ist natürlich. Es gibt jetzt schon selbstreinigende Toiletten. Die muss man nur einbauen. Wenn Arbeitskräfte mal so teuer werden, also dann...
Ich würde einmal ein bisschen einen Bruch machen und zum nächsten kommen aus dem einfachen Grund, weil wir nicht wissen, was passiert, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen haben und dass es auch schon Sachen gibt wie die Pflege, wo einfach total viele junge Leute jetzt eigentlich hingehen wollen und zu wenig Ausbildungsplätze da sind. Das heißt, wir können das jetzt, ich glaube, nicht alles beantworten.
Ja, aber darf
einen Satz sagen, was das
Grundeinkommen bedeutet, ist nämlich, man braucht Geld, um arbeiten zu können und nicht umgekehrt. So funktioniert der Mensch. Der Mensch geht nicht deswegen arbeiten, um Geld zu kriegen, sondern der Mensch braucht Geld, um seine Arbeit machen zu können. Also bei mir als Filmemacher ist es zum Beispiel so. Und es ist bei sehr vielen Menschen so, die im Beruf sind, dass sie einfach Geld brauchen, um ihre Arbeit machen zu können. Ja?
Aber das wird man ja umdrehen.
Das ist ja dann das Einkommen. Ja.
Ja. Bitte.
Na, aber wenn Sie sich mit Essen und Überleben zufrieden geben, ist das auch okay. Aber ich möchte
so viel engagiert sich zu verteidigen. Ja. Wir wollen letztlich nur einmal eine klare Linie von Ihnen hören. Wie stellen Sie sich das vor? Wir sind von der Wirtschaft her nicht in der Lage, die Steuer auf, ich sage es einmal ganz neutral jetzt, auf Investitionen anzunähern an die praktikable Verteilung des Gewinns daraus, aus dieser Investition in Form von Kapitalsteuer. Mhm. Dieser Begriff ist in Österreich schon seit Jahrzehnten bekannt. Eine relativ einfache Sache, die niemals eine Chance gehabt hat bisher. Und Sie kommen jetzt daher und sagen, ist ganz wurscht, was du machst, du kriegst 1500 Euro und damit ist alles erledigt. Vorher ist das Beispiel gefallen, Arbeitskräfte. Ich nehme das andere Beispiel, den Arzt. glauben Sie wirklich, dass der Arzt um 1500 Euro arbeiten wird?
Okay, ich glaube, Sie haben es noch nicht verstanden, wie es kommen kann.
Der wird sich wieder einen anderen Job suchen im ersten
Sie
Bereich.
Sie kriegen das oben drauf. Sie kriegen das dazu.
Ja, die kriegt er dazu, na gut.
Also er kann das, jeder...
Das, wissen Sie, das nennen also, Sie dann Gerechtigkeit, dass Sie die Verteilung so durchführen, dass
natürlich, Bernhard, die jetzt verdienten... Wenn er sehr viel Markteinkommen hat, zahlt er natürlich auch mehr Steuern und im Endeffekt geht sich das dann...
Ich bin in meiner wirtschaftlichen Denkfähigkeit überschätzt worden.
Entschuldigung, der junge Mann da vorher wartet extrem lang. Ja, also aber bitte, der junge Mann, also wirklich.
Also ganz kurz nur, wenn es schon so viele Versuche gegeben hat, die Jahrzehnte zurück... So viele Versuche, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Warum gibt es dann denn nun nicht? Also da müsste es ja eigentlich, wenn das so etwas Tolles ist, warum ist das nicht schon längst eingeführt worden? Das
ja, bitte gleich das Mikro weitergeben an den jungen Mann, damit man... Ja, bitte.
Vielen Dank für das Thema, sehr wichtig. Wie Sie vorhin gesprochen haben, weil ich noch nicht da war, bezüglich Star Trek, wo es dann diesen Film auch, in einem anderen Film, glaube ich, da fragt sie... Wie könnt ihr euch das leisten, so ein riesiges Raumschiff zu bauen? Ja, eben, im Grunde kann man sich dann denken, sie haben Grundeinkommen und es geht dann nur mehr um die Sache, wie managen wir unsere Ressourcen, wenn eben nichts mehr was kostet, dann müssen wir eben auch, verstehe ich die Frage, müssen wir auch eine Wertigkeit wieder einführen, weil sonst könnte man ja endlos Produkte produzieren, jeden Tag sieht man einen neuen Schuh an, weil der kostet ja nichts, weil ja alles automatisiert wurde, dann müssen wir, also, das ist natürlich dann ein nächster Schritt, dass die Menschen dann ein anderes Bewusstsein brauchen und nicht verschwenderisch dann werden. Also das frage ich mich. Und das Weitere, was mich noch bezüglich dieses Arguments, dass ja immer neue Jobs nachkommen werden und dass das ja im Grunde das Argument gegen Grundeinkommen sein soll, was ich im Grunde schwierig finde, weil... Nur weil jetzt neue Jobs kommen, möglich, kann ich trotzdem den Menschen die Freiheit geben. Und dann machen sie die neuen Jobs dann halt in Freiheit. Ja. Das ist ja, also manchmal verstehe ich das Argument von vielen Experten nicht. Verstehen Sie das Argument?
Ja, die unterschätzen einfach massiv die technologische Veränderung gerade. Und sie unterschätzen, dass... Ich antworte schnell auf die Frage, dass in den letzten industriellen Revolutionen unsere Muskeln ersetzt wurden, automatisiert wurden und in der jetzigen industriellen Revolution wird unser Gehirn automatisiert oder nachgebaut. Und das wird bald der Fall sein. Und natürlich kann man sich dann, wenn man sich das durchüberlegt, kommt man zu dem Schluss, dass es dann keinen Job mehr geben wird, den eine Maschine nicht machen kann. Naja, es ist leider so, ne? Ob sie es wollen oder nicht. Ne? Das ist die Moral der Wissenschaft, der Zug ist abgefahren in dem Fall. Vor allem, was die Moral der Wissenschaft? Ist es... Ja... Es ist gefährlich, aber deswegen müssen wir darüber diskutieren, aber das passiert eh immer mehr und wir müssen als Gesellschaft wirklich dann diskutieren, ob wir das wollen oder nicht, keine Frage. Ja? Ja, in Star Trek ist es zum Beispiel so, es gibt ja dieses Credit-System, das heißt, es gibt... so und so für eine gewisse Anzahl von eine gewisse Menge von Energie, die zur Verfügung steht und jeder Bürger in dieser Föderation bekommt eben den gleichen Anteil von diesen Credits. Dadurch, dass aber die Technologie eh so weit ist, dass fast unbegrenzt Energie erzeugt werden kann, kann jeder sehr gut davon leben. Natürlich wird sich nicht ein einzelner Bürger dann ein Raumschiff kaufen können, weil das dann zu viel von seinen Ressourcen verbrauchen wird. Also das ist dann so die Star Trek-Analogie.
Ich würde gerne, der junge Mann steht schon so lang. Vielleicht können wir uns den anmachen und dann die eine vergessene Frage auch noch dazu holen und dann zwei Fragen sozusagen auf einmal abhandeln. Kurz und knackig, gell?
Ja, ich wollte fragen, ob es schon einen konkreten Rollout-Plan sozusagen gibt vom bedingungslosen Grundeinkommen, weil man hört immer nur von Visionen oder dass auf irgendwelchen Konferenzen davon geredet wird, dass das gut war. Aber gibt es da schon irgendwie ein konkretes Datum, sage ich mal, oder einen Zeitraum, wann die Automatisierung so weit fortgeschritten wird, dass das akzeptable Lösung war, oder gibt es schon was Konkretes oder nur so Feldversuche und Studien?
Ja, was die Automatisierung betrifft, da gibt es Zahlen, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Sehr viele Forscher glauben, dass 2029 das menschliche Gehirn nachgebaut werden wird und dass 2043 die Maschinen sich selbst reproduzieren werden können und wir dann nicht mehr darüber in die Zukunft sehen können. Das nennt man technologische Singularität.
Ja, ja, aber ich habe gemeint, dass halt dann das bedingungslose Grundeinkommen mit dem irgendwie zusammenpasst. Also
ja, das müssen wir dann machen. Es
gibt natürlich viel, aber ob es dann eben so einen Plan gibt, so ja, wenn die Automatisierung dort sein wird, dann kommt das bedingungslose Grundeinkommen oder wie hoch wird das sein oder welche anderen Sozialleistungen werden da gestrichen oder wie fügt sich das ein, wenn zum Beispiel Österreich das einführt?
Das sind zu viele Fragen. Ich glaube, es gibt Berechnungen, die sozusagen sagen, wann die Technologie kommt, wann ich das richtig verstanden habe, und deswegen ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden.
Richtig.
Das ist auch der Grund, warum gibt es das Grundeinkommen noch nicht, ja? War erst die Frage von der Dame. Da gibt es zum einen zu sagen, das Grundeinkommen gibt es in manchen Bereichen. Warum in Österreich noch nicht? Weil wir jetzt erst zum Diskutieren anfangen? Oder warum?
Nein, das Grundeinkommen in dem Sinn gibt es nirgends. Aber
also,
richtig.
Ja.
Deswegen gibt es ja kein Grundeinkommen. Das sind tatsächlich Grundeinkommensversuche. Das
Es gibt
Mehrwertsteuermodelle, es gibt Einkommenssteuermodelle.
Aber die
also ich bin mit dem Mehrwertsteuermodell auch nicht einverstanden, aber es geht mit dem Einkommenssteuermodell ist überhaupt kein Problem. Rechnen Sie es einfach durch. Unser Bruttoinlandsprodukt sind über 400 Milliarden. Für 1500 Euro Grundeinkommen für jeden Österreicher von der Wiege bis zur Bahre braucht man ein Drittel davon, nicht einmal. Also, es ist nur ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung, das wir für ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Wir schaffen das. Also es sind die Politiker in Österreich werden das Grundeinkommen auf absehbare Zeit nicht einmal erwähnen.
Wir sind die Politik.
Ja, wir sind, Daniel Hähne, einer meiner Protagonisten im Film, sagt, der Unterschied von der Schweiz und dem Rest Europas ist das.
Also wir haben fünf Fragen, das heißt, wir müssen total schnell sein jetzt. Bitte.
Jetzt ist meine schon etwas länger her, worauf ich eingehen will. Es ist so, also es gibt ja so und so viele Leute, die gerne arbeiten würden, nicht dürfen, das hast du vorhin gesagt, die arbeitslos sind oder sonstiges, bekommen und die ehrenamtlich herangezogen werden bei Sozialeinrichtungen. Und das ist für mich zum Beispiel auch schon, sie wollen arbeiten, dürfen nicht arbeiten, ne? Und wenn sie das Grundeinkommen hätten, dann wäre es sozusagen für mich eine Sache, wo ich sage, okay, die kriegen dafür trotzdem was, wenn sie jetzt ehrenamtlich arbeiten. Mhm. Als Beispiel. Sie kriegen jetzt nichts, ja, müssen von Sozialhilfe leben, um anerkannt zu werden, ja. Das ist so ein Haken. Und das andere ist, was ich im Moment mir eigentlich sehr sauer aufstößt, ist, es arbeiten jetzt in Anführungsstriche zwei Migranten beim Magistrat, die kehren die Straße, dürfen aber nichts verdienen. Als Beispiel. Wenn jeder, der hier lebt, ein Grundeinkommen hat, dann kann man wirklich sagen, okay, ich arbeite, ob ich jetzt eine Bezahlung kriege, oder ob ich sage, ich kann meine Fixkosten bezahlen und ich gehe gerne irgendwo anders arbeiten, ja. Ob im Pflegebereich oder sonst irgendwo.
Gibt es jetzt eine Frage nur konkret dazu oder war das einfach? Okay. Mir wäre es wichtig, nur die bis jetzt einfach auch noch nicht irgendwie ihre Fragen angebracht haben, dass die vielleicht einfach die Möglichkeit haben, wie die Dame da hinten oder so. Norbert, mein Helferlein.
Ganz kurz noch. Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ja schon länger eine Diskussion. Ich glaube nur, was Sie ja überhaupt nicht erwähnt haben, man könnte es sicherlich finanzieren, aber da muss man eine Transaktionssteuer einführen, weil der ganze Geldfluss, der in Zukunft immer mehr wird und der jetzt schon tatsächlich enorm ist, Nur das funktioniert nur dann, wenn es weltweit gemacht wird. Aber da wird ja viel diskutiert und wenn ich eine Transaktionssteuer für alle möglichen Geldbewegungen habe, dann kann ich mir andere Diskussionen vorstellen. Aber bevor das nicht gemacht wird, können Sie nie mit einem Grundeinkommen aufwarten, weil das nicht zu finanzieren ist.
Das schauen Sie, das kommt übrigens im Film vor, die Transaktionssteuer. Es ist sehr wichtig, aber naja,
bitte.
Deswegen sitzt ihr ja hier. Ne?
Ja, danke.
Klar, es ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht unbedingt die Voraussetzung. Und es ist ja nicht so, wie Sie sagen, dass das jetzt unbedingt vorher passieren muss. Es kann ja durchaus gleichzeitig jetzt alles passieren. Ja? Aber wenn Sie so argumentieren, zuerst muss das gemacht werden, dann muss das gemacht werden. Das ist genauso, wie unsere Politik immer agiert. Ne?
Ja.
Aber Sie haben vollkommen recht, das ist eine Möglichkeit, wie man dazukommt und das wird im Film auch gezeigt. Und deswegen würde ich da gern zur nächsten Frage kommen.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich will jetzt gar nicht sagen, pro Grundeinkommen oder nicht pro Grundeinkommen. Ich möchte Ihnen jetzt einmal glauben, dass Sie, wenn Sie 15 Jahre sich beschäftigt haben mit Grundeinkommen, dass Sie alles Mögliche schon durchgedacht haben, mit Wissenschaftlern gesprochen haben und dass es da Möglichkeiten gibt, rechnerisch, dass wirklich ein Grundeinkommen sich ausgeht. Ich glaube Ihnen das jetzt, möchte Ihnen das glauben. Mein Gedankengang zum... jetzt ist mir runtergefallen, sehr gut, die Frage. Ich weiß schon wieder. Ich spüre jetzt zum Beispiel hier in diesem Saal, ich spüre jetzt einfach so zwei Seiten, die einen sagen, geht überhaupt gar nicht, und die anderen sagen, wieso, könnten wir auch probieren und so. Das, denke ich mal, ist gesellschaftlich bei Ihnen sicher auch schon durchgedrungen, dass das sehr viel auch dagegen gibt. Der Sozialstaat Österreich, den haben wir auch seit Kaiser Franz Josef, wie war es da früher? Ja? In Amerika streiten sie, machen wir jetzt dieses Gesundheitssystem, ja oder nein? Ja, es ist immer diese Angst. Wie würden Sie, welche Gründe würden Sie nennen und welche Möglichkeiten würden Sie sagen, dass wir da einen Diskurs schaffen, dass wir auch die Leute erreichen, die jetzt vielleicht total dagegen sind und total Angst auch von dem haben, ja, was auch verständlich ist. Also erstmal wie und warum?
Was braucht es an Vorbereitung sozusagen für das Gespräch oder für die Diskussion, oder?
Ja, warum die Gesellschaft so gegensätzlich sagt, nein, ja, und dann noch, wie man da den Diskurs schafft zueinander. Ja. Mhm. Ein Film natürlich, das ist eine Möglichkeit, Aufklärung. Mhm. Aber vielleicht Gut. Haben Sie noch andere Ideen.
Ja. Haben wir gleich nur eine zweite Frage, die wir dranhängen können, weil dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Wir haben jetzt seit rund 200 Jahren haben wir jetzt industrielle Revolution und eigentlich müsste man sich da ja erwarten, dass der Gesamtwohlstand immer mehr steigt und wir eigentlich rein dadurch diesen ganzen Fortschritt ja schon gar nicht mehr arbeiten müssten. Und trotzdem haben wir jetzt immer nur 40-Stunden-Wochen. Warum ist das eigentlich so? Mhm.
Danke. Gut. Wollen wir das einmal abhandeln?
Ja, fangen wir gleich da an. Ja. John Maynard Keynes hat in den 30er Jahren schon gesagt, dass wir in wenigen Jahren, Jahrzehnten, also in den 50ern, nur mehr 15 Stunden pro Woche arbeiten werden müssen, nachdem man sich das alles berechnet hat. Ne? Ja, warum arbeiten wir immer mehr? Es kam dann natürlich immer mehr Serviceindustrie. Früher ist man wirklich nur ausgegangen von reiner Produktion, Fertigungsindustrie. Es sind immer wieder neue Berufe erfunden worden, schlecht bezahlte Berufe dann auch sehr oft, wie gerade in den USA im Servicebereich oder auch bei uns im Servicebereich. Warum es jetzt wirklich so ist, dass so dieser Wille anscheinend da ist von uns allen, von dieser Gesellschaft, dass wir einfach 40 Stunden zu arbeiten haben. Ja? Es ist ökonomische Notwendigkeit, ist es nicht. So wie es mir, das ist jetzt kein Geheimnis. Es ist definitiv keine Notwendigkeit. Im Gegenteil, es passiert ja extrem viel Schaden dadurch. Es gibt ja da sehr schöne Studien von David Graeber zum Beispiel, nicht nur von ihm, da sind sich alle Wissenschaftler ziemlich einig, dass mehr als die Hälfte aller Jobs, mehr als die Hälfte ihrer Jobs, Bullshit-Jobs sind, so nennt er es, also Jobs, die von der Wertschöpfung sogar was wegnehmen. Steuerberater gehören da zum Beispiel dazu, manche Rechtsanwälte. Also das kann man sich wirklich ausrechnen, was die für einen gesamtgesellschaftlichen Schaden verursachen. Also man muss das sehr, sehr viel komplexer denken, das ganze Thema. Und da komme ich ja gleich zu dir. Das ist wir sind so indoktriniert natürlich, wir sind so geprägt seit frühester Kindheit, unsere ganze Gesellschaft schon seit Jahrhunderten, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass es anders funktionieren kann. Also wir müssen einfach immer, wir haben diese Reality Tunnels, also diese Scheuklappen auf. Wir können wirklich nur eine Möglichkeit denken, wie Mensch zu sein hat, aber die Millionen anderen Möglichkeiten, die es gibt, die ignorieren wir völlig. Oder die stoßen uns sogar ab, oder die sehen wir als pervers an. Pervers ist es wirklich nur in dieser Schiene da zu fahren und nichts zu hinterfragen, irgendwelchen Autoritäten die zu unterstützen und zu wählen und sein Hirn irgendwo mit 2 Jahren abgegeben zu haben. Und so sind leider sehr viele Menschen. Aber es ist nicht zu spät, man kann sein Bewusstsein erweitern, seine Realität erweitern und dieses Grundeinkommen dann auch mal denken. Es ist ja nicht nur das Grundeinkommen, es ist ja wirklich einfach ein Umschalten und Gesellschaft neu zu denken.
Also im Film wird ja vom Götz Werner von der Drogeriemarktkette einmal gesagt, was sozusagen das Menschenveränderung als etwas Sinnstiftendes erleben, sagt er in dem Zusammenhang. Und ich finde, dass auch die Diskussion recht spannend ist, wenn man auf diese Neurowissenschaftler da wie den Herrn Hütter schaut, der jetzt auch sagt, es braucht neue Schulmodelle, wo es um Kreativität geht und wo die Wirtschaft die ganze Zeit noch Innovationen und Kreativität sucht. Und irgendwie ist ist ja witzig, weil mit Sicherheit glaube ich ja ich persönlich, dass schon auch Kreativität viel leichter entsteht als mit Notwendigkeit.
Na, selbstverständlich. Ja.
Aber ich würde gern die Dame, die kenne ich noch nicht. Wir können wieder Fragen sammeln, besonders bitte mutig sein. Die noch nicht gefragt haben, werden bevorzugt. Ja? Bitte 1 und 2. Ja?
Ich habe keine Frage. Ich wollte nur zur Sinnhaftigkeit von der Feststellung der einen Dame etwas sagen. Ich habe meine Eltern sehr bald verloren. Ich musste nach 4 Jahren meinen Beruf aufgeben und war nur mehr Hausfrau und für meine beiden Kinder da. Meine Tochter hat sich nicht so leicht gelernt, aber sie war sehr fleißig, hat auch das Gym geschafft, guten Erfolg maturiert, ist heute Sprachheillehrerin und Heilpädagogin. Mein Sohn ist
so, alles gut gegangen sozusagen, ja, so wunderbar, die Zeit gut investiert.
Und ich frage mich, meinen Selbstwert hätte das sicher sehr gehoben oder gestärkt. Und ich wäre oft nicht so depressiv geworden, wenn ich dafür irgendeine Anerkennung bekommen hätte. Ja. Meine beiden Kinder, die bezahlen jetzt meine kleine Pension mit links.
Ja.
Ich habe 2 Steuerzahler sozusagen erzogen und ich habe Lehrer dabei gehabt, schon in der Volksschule,
Danke.
Die gesagt haben, hätten wir doch mehr solche Mütter. Heute haben sie die Probleme nicht, weil die Mütter keine Zeit mehr haben und etwas arbeiten müssen, was ihnen gar nicht Spaß macht.
Danke, also es ist sicher eine gute Ergänzung.
Ich möchte nur eine Frage stellen, und zwar, ich erlebe in diesem Saal heute eine sehr spannende Diskussion. Mir gefällt das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass ich hier spüre, dass es viele gibt, die einfach keine Chance haben zu verstehen, worum es da geht. Die einfach nicht mitbekommen, worum es im bedingungslosen Grundeinkommen geht. Was mich interessieren würde, ist, gibt es Studien, wie bei den Studien herangegangen wurde, dass man den Geist des bedingungslosen Grundeinkommens so transportiert, dass es bei den Leuten auch ankommt und diskutierbar wird im Sinne von einer, ja, sagen wir so, sobald eine Diskussion in das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht abgleitet, ist es keine Diskussion mehr, sondern ein sich Wehren dagegen. Und sobald ein sich Wehren dagegen entsteht, sind wir, glaube ich, wir Menschen nicht in der Lage, uns mit etwas aktiv, positiv so auseinanderzusetzen, dass man das Positive herausfindet. Drum. Aber eben zur konkreten Frage, gibt es aus den Studien heraus, die gemacht wurden, Erfahrungen, wie man dieses Gedankengut Bedingungslosigkeit und Grundeinkommen und weg von dieser Neidgesellschaft und weg von all diese Themen, die angesprochen wurden, gibt es da was?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch mitgenommen wurde in der Analyse. Ich bin jetzt kein Experte, ausgewiesener Experte für diese Studien in den 60ern. Das ist wirklich, ich habe einige Bücher darüber gelesen, aber ich habe nicht die Studien selbst analysiert. Ja, das wäre sicher auch spannend, aber dann hätte ich jetzt schon meinen Doktortitel wahrscheinlich und würde Dr. Tod heißen. Aber man kann grundsätzlich schon sagen, dass das doch ganz einfach die Veränderungsresistenz ist, die wir doch immer erleben als Menschen. Dass immer wenn Identität in Frage gestellt wird, Kultur und sinnstiftende Identität in Frage gestellt wird, dass man sich massiv wehrt dagegen, ja. Also dass man fast körperlich es spürt, ja, dass da irgendwas, oh, das ist was Gefährliches, da verändert sich jetzt die Umwelt, dann bin ich jetzt dagegen, ja. Also zuerst ist die Skepsis da und dann wehrt man sich. Und der dritte Schritt ist, man akzeptiert es und freut sich sogar darüber vielleicht, ja. Und da kommen wir schon noch hin. Ja.
Bitte.
Bitte? Das Gehirn? Nein, nicht deportieren.
Nein.
Kopieren.
Also bitte, wie, ja genau, wie, bitte.
Was mich interessiert hätte, ist, wie muss eine Gesellschaft beschaffen sein, dass sie das aushält, dass nebeneinander von einem bedingungslosen Grundeinkommen und einer kapitalistischen Wirtschaft, so wie das ja, so wie ich das verstanden habe, dass ja man nebenbei sozusagen ja immer noch mehr und mehr haben kann und will, ob das, wie das möglich ist, ob das nicht die Gier noch mehr befördert oder sozusagen nicht eliminiert. Und was mir am Anfang, ich habe das nicht wirklich durchdacht, aber was mir am Anfang aufgefallen ist, wer bestimmt sozusagen oder wer hat das in der Hand? Ich vermute hier eine Gefahr, auch es klang für mich totalitaristisch. Es gibt jemanden, der das Geld verteilt oder wie die Gesellschaft, aber eben mich sorgt hier, wie, ich kann mir das jetzt so, wie ich die Gesellschaft hier erlebe, nicht vorstellen, auch wie wir hier im Raum diskutieren. Wenn ich mir denke, alle Ressourcen sind, so wie Sie das am Anfang als Utopie formuliert haben, alle Ressourcen gehören allen Menschen, aber wer verteilt?
Ja, das Geld wird ja jetzt schon nur von einer Stelle verteilt in der Eurozone, nämlich von der EZB. Ja. Es gibt nur eine Stelle.
Wirtschaftlich kann ich mir das schon vorstellen, dass das rechnerisch möglich ist. Mhm. Und es klingt auch sehr verlockend. Ja. Aber ich habe hier doch schon Bedenken. Oder ich denke mir, eine Gesellschaft muss schon sehr, sehr viel an sich arbeiten, um das wirklich wahr werden lassen zu können.
Das ist, glaube ich, eine gute Abschlussfrage über die man, glaube ich, auch nachdenken muss. Und ich finde, man braucht, so wie wir sozialisiert worden sind, einfach auch einen Weg, den man geht. Und da gehört auch das dazu, diese Ambivalenz, und die war auch heute in dem Raum spürbar. Und das ist auch okay. Die Frage ist nur, wie weit man der Ambivalenz zugeben und wie weit man vertrauen und hinhorchen, finde ich. Und deswegen meine Frage, was müssen wir tun? Die nächsten Schritte, um hoffnungsvoll Richtung Grundeinkommen zu kommen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch Skeptikerin, gell? Sternzeichen Jungfrau, ganz schlecht. Jo. Immer nur im Hirn eigentlich, ja, Buchhaltung war total super. Aber da in mir gibt's ja so dieses Sternzeichen Fisch, ja, und das ist ein bisschen fluffiger und kreativ. Und ich kenne junge Menschen so jetzt, in der Firma oder so, die beginnen, und das finde ich so mutig, weil ich hätte das gar nicht mitgekriegt, ich bin Baujahr 74, da hat es immer nur Kassen hackeln und Ausbildung, so wie bei dir, ja, also kreativ studieren ist schlecht, da gehen wir lieber auf die BWL, was mich dann auch nicht gefreut hat, und die machen das aber jetzt, also ich habe junge Kollegen, die sagen, das interessiert mich nicht, 20 Stunden reichen mir. Oder 30 Stunden reichen mir und ich will den Rest, will ich Freizeit haben für das, was mich bewegt, für das, was mir wichtig ist und die das ganz bewusst sagen. Also was müssen wir tun, damit wir freier werden im Denken?
Diskutieren wie heute Abend. Sich den Film ansehen. Am 5. Mai ist Kinostart. Und tatsächlich, wie ich vorher schon gesagt habe, es muss eine kritische Masse diskutieren. Es kam vorher mal die Frage, warum das in den USA dann nichts geworden ist, ja. Weil das einfach nur in der Elite diskutiert worden ist. Das ist wirklich in der Politik diskutiert worden, als interessante Idee von Martin Luther King diskutiert worden, aber in der breiten Bevölkerung kam die Diskussion nie an. Also wenn man in den 60ern einen Amerikaner gefragt hätte zu Grundeinkommen, der hätte keine Ahnung gehabt. Ganz im Gegensatz zur Schweiz, die zwar dagegen abgestimmt hat letztes Jahr, aber jeder Schweizer Bürger hat jetzt schon mal etwas vom Grundeinkommen gehört und kann darüber diskutieren. Und dort wird auch diskutiert werden.
Auflisten der Pro und Contra und zugänglich machen.
Ja. Transparenz richtig.
Der Pro- und
Contra-Liste. Ja.
Auch verhindert.
Von wem?
Zugang zu dieser Liste.
Von wem wird das verhindert?
Sie haben es gerade gesagt, dass auf der ganzen Welt das irgendwo in Amerika,
nicht verhindert, die Politik wollte sogar, dass da mehr drüber gesprochen wird, aber hat ein Kommunikationsproblem gehabt.
Nicht alle Argumente am Tisch.
Aber
mehr Argumente von Pro und Contra, mehr Argumente.
Aber da sind die Medien natürlich verantwortlich dafür und man sieht ja, dass das schon jetzt, also gerade 2017 ist ein Jahr, wo sehr viele Medien über das Grundeinkommen berichten zum ersten Mal. Also das ist schon was mir massiv auffällt. Vor 3 Jahren hat noch kein österreichisches Medium über das Grundeinkommen berichtet. Mittlerweile ist es im ORF, im Standard und so weiter. Also und in Deutschland wird auch massiv darüber berichtet, in den USA. Es ist einfach so, wann es in den Medien ist, wird darüber gesprochen, dann ist es in den Köpfen und dann können
ja
wir darüber diskutieren.
Ja. Oder? Weil es
genau,
einfach
ja.
gut passt.
Und
ja, aber ich glaube, dass man in so kurzer Zeit, und das ist auch mein Schlusspunkt, in so kurzer Zeit können wir beginnen, eine Diskussion zu führen. Und wir müssen es auch, glaube ich, sacken lassen oder sickern lassen und ein bisschen auf die Suche gehen und vor allen Dingen achtsam sein in der Diskussion, die wir auf jeden Fall führen. Am besten jetzt gleich im Anschluss, vielleicht nur ein bisschen an der Bar und ein bisschen einfach, es muss ja nicht immer nur so sein, man kann ja jetzt einfach, man hat ein gemeinsames Erlebnis, da kann man jetzt durchaus auch noch ein bisschen plaudern miteinander. Es ist noch bis 10 Uhr geöffnet. Und wen die Gier gepackt hat nach mehr, den kann man ja nur empfehlen, ins Kino zu gehen.
Genau, es wird eine Premiere geben. Also es ist natürlich jetzt mal bei Crossing Europe am Donnerstag in der englischen Version mit englischer Sprecherin und am Freitag in der Capo auf Deutsch. Und am 4. Mai gibt es im Movimento die Linz, also die Kinopremiere in Linz mit Daniel Heni, der Schweizer Grundeinkommensinitiator, als Stargast. Und am 5. Mai ist dann der offizielle Kinostart in ganz Österreich.
Also, viel Spaß beim Denken. Danke. Danke.